Nochmal, ja, der lebendig dieses Lied. Und auch sehr spannend, ne, dass wie das Leben oft so ist, ne, dass Freude und Leid dann doch auch zusammengehören. Ne? Die Ewigkeit, die haben wir vor Augen und merken auch, dass wir in einer gefallenen Welt noch leben und Schmerz und Lot und Not und Leid dazugehören und auf der anderen Seite auch Freude. Und das muss man irgendwie alles aushalten können. Lasst uns kurz beten. Danke, Herr Jesus, dass du da bist und dass du versprochen hast, wo zwei oder drei, dass wir zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort auch aufschließt, dass wir es verstehen und etwas empfangen von dem, was dir wichtig ist für unser Leben. Amen. Stellt euch folgende Situation vor. In einer Gemeindeküche steht eine große Sahnetorte. Gemeindefest steht an und diese Torte ist wunderbar verziert. Handgemachte Marzipanrosen obendrauf, ne, liebevoll gemacht, gestiftet jetzt für den sonntäglichen Kirchenkaffee. Ne. Alles ist bestens vorbereitet. Und dann passiert es, am Samstagabend ist die Torte einfach weg. Spurlos verschwunden aus dem Kühlschrank. Und es bleibt nur das übrig, was wir hier vorne sehen können. Ein leerer Tortenkarton bleibt zurück. Und ein Zettel steht drauf, auf dem steht, sorry, hatte Besuch, Jesus hätte geteilt, lieben Gruß M. So, jetzt muss man sich mal in die verschiedenen Lagen hineinversetzen. Die Messnerin, die für den Kaffee zuständig war, höchst empört. Wie kann man diesen einfachen Kuchen ja, einfach so verteilen und teilen? Der war doch für einen anderen Zweck bestimmt. Und sie schreit dann auf und sagt, also das geht ja nicht, das schreit zum Himmel. Also Unrecht sozusagen, ne? Sich am gespendeten Sahnetorte daher zu vergreifen, das geht nicht. Das schreit zum Himmel, ich weiß ja nicht, das ist jetzt hier so eher locker und irgendwie menschlich gesagt, naja, so gibt es halt manchmal im Leben, dass es ungerecht zugeht. Aber es ist dieser Spruch, das schreit zum Himmel, ist ja mehr als nur irgendwie ein lockerer Spruch. Wenn einer sagt, das schreit zum Himmel, dann ist es eine Klage. Dann ist es sogar ein Aufschrei, wenn ich sage, Mensch, das geht doch nicht, das schreit zum Himmel. Und wir alle kennen unterschiedliche Schreie. Also Jubelschreie, Freudenschreie, Schmerzensschreie, Warnschreie. Jetzt war jetzt vorgestern ne, Deutschland, die Frauenspiele, ne? Die Kapitänin Frau Quinn oder wie sie heißt. Ne? Oh, den Schrei, das habe ich noch gesehen so in den Medien, verletzt beim ersten Fußballspiel und fällt die ganze EM aus. Ne? Den Schmerz, diesen Schrei wünscht man natürlich keinem Sportler. Ne? Oder ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einen Jubelschrei von euch gelassen habt oder einen Freudenschrei, weiß ich nicht. Oder der Hilfeschrei eines Kindes, Schrei vor Angst oder einfach der Ruf nach Gerechtigkeit. Und vor allem, wenn wir die Redewendung, das Schrei zum Himmel uns anhören, dann steckt da ja so dahinter, da geht's ungerecht zu. Also wenn Menschen leiden, wenn Unrecht geschieht. Auch da kann man mal überlegen, ja, welches Unrecht kenne ich, welches Unrecht habe ich schon erlebt und wo schreit denn was zum Himmel? Ich möchte uns dazu einen Bibeltext heute vorlesen aus dem zweiten Buch Mose, wo auch etwas gewaltig zum Himmel geschrien hat. Und ich lese uns nach 2. Mose 2, ab Vers 11 bis 25, man kann es auch hier gut mitlesen. Es geht um Mose. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Rums, ne? Da schaute er sich nach allen Seiten um, als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wie ist das bekannt geworden? Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen.
Der Priester aber in Midian hatte 7 Töchter, die kamen, Wasser zu schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Klammer auf, Unrecht, Klammer zu. Ne? Männer schubsen die Frauen weg, das darf nicht sein. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zipora zur Frau. Na, so schnell geht's. Und noch schneller, die gebar einen Sohn und er nannte ihn Gershom. Noch schneller. Denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Und dann Vers 23, lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Hier kommt's. Und schrien und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Soweit mal ein Text voller Ungerechtigkeiten, wenn man so möchte, die ich unter die Überschrift setze: Das schreit zum Himmel. KI-generiertes Bild übrigens, ne? Also, wir haben hier ein Volk, eine ganze Nation, können wir uns schwer vorstellen, die unter Sklavenarbeit, unter einem Frondienst leidet. Sie werden unterdrückt von Ägyptern, ausgebeutet, sie müssen hart arbeiten, schuften. Können wir schwer wahrscheinlich nachvollziehen. Aber wo es gibt so manche Sklaventreiber auch heute noch unter uns, ne? Es heißt wörtlich nochmal im Text: Die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Also das war so stark, so schwer, eine tiefe Not. Das ist menschliche Verzweiflung, wenn man zum Himmel aufschreit. Vielleicht geht es den Eltern auf alle Fälle auch von der Inni oder wie sie heißt, dem kleinen Mädchen ähnlich. Ne? Da schreit man auf: Mensch, das ist doch irgendwie ein Unrecht. Wieso hat dieses Mädel kein Recht auf ein gesundes Leben? Könnte man doch fragen, oder? Und wenn wir in unsere Welt heute reinschauen, dann bringe ich jetzt mal eine ganze Liste von Beispielen. Ich hoffe, das hinterlässt nicht so einen negativen, depressiven Eindruck, aber ich möchte es uns mal zumuten im ersten Teil der Predigt. Denn wenn wir wirklich aufmerksam unsere Welt anschauen, dann merken wir, dass wirklich sehr, sehr viel zum Himmel schreit. Was sehen wir denn da? Wir hören von Kriegsverbrechen. Und ich greife jetzt mal ein Beispiel raus, das in unseren Medien gar nicht auftaucht. Und zwar geht es um den Sudan. Sudan hört man relativ wenig in den Medien, was da so alles läuft. Im Mai, habe ich gehört, wurden 500 Zivilisten einfach brutalst getötet. Die UN spricht vom grenzenlosen Grauen. Ich werfe mal den Blick auch in Richtung Kirche, ohne da jetzt hier zu stark zu kritisieren, aber allein das Thema mit den Missbrauchsfällen, auch das ist doch ein Unrecht, das zum Himmel schreit, oder? Die Forumstudie da im letzten Jahr von der evangelischen Kirche, die veröffentlicht wurde, das schreit wirklich. Oder ein Unrecht, muss ich feststellen, da habe ich mich schon fast dran gewöhnt, das nimmt man schon gar nicht mehr wahr. Ich habe mich jetzt hier vorne dich gesehen, hier schwangerer Bauch. In Deutschland wurden im letzten Jahr über 100.000 Babys einfach abgetrieben. 100.000. Das ist doch ein Unrecht. Das schreit zum Himmel, oder? Wenn Babys umgebracht werden. Oder ich denke an unsere Schwestern und Brüder, die Gottesdienst feiern. Es sind an der Zahl 380 Millionen, die weltweit aktuell um ihres Glaubens willen verfolgt werden, diskriminiert werden. Oder einfach deswegen, weil sie an Jesus glauben. Also ihre Schreie, ihre Tränen, die schreien zum Himmel. Und es gibt diese Ungerechtigkeiten auch in den Einsatzländern von unseren Missionaren. Ich habe hier mal 3, will ich rausgreifen. Wir haben Missionare in Ecuador. Da leiden Frauen unter häuslicher und sexueller Gewalt. Ganz stark Lateinamerika, so eine Macho-Kultur. Da erlauben sich die Männer, nach den Frauen zu greifen, wie sie es wollen. Ne? Und behandelt die oft wie Objekte und das Resultat häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt. In Papua-Neuguinea, da wo meine Frau und ich für ein paar Jahre auch als Missionare unterwegs waren, das war für uns oft das Schlimmste mitzuerleben, wenn man Eltern sieht, wie sie ihre Kinder schlagen. Und nicht bloß mit der Hand, sondern mit Stöcken oder mit Ketten oder egal wie. Und die Grundregel lautet, als Weißer darfst du dich nicht in diese kulturellen Familienangelegenheiten einmischen. Das hält man manchmal kaum aus, das mitzuerleben, weil man auch sagt, das ist doch Unrecht. Das muss man doch anzeigen, da muss man zur Polizei gehen. Polizei regelt sowas nicht, mischt sich da auch nicht ein. Das hat dann die Familie zu klären. Aber ich will nur sagen, das war ein großer Schmerz für uns, sowas mit auszuhalten und zu sehen, wow, dass da Kinder wirklich oft gewaltsamst misshandelt wurden. Auch in der Öffentlichkeit und keiner groß irgendwie eingreift. Und ich möchte noch einen Blick auf Bangladesch richten. Da gibt es über 7 Millionen Kinder, die in Fabriken schuften. Nur circa 3,5 Millionen von denen ohne Schulbildung, ohne Perspektive, letztlich ohne Kindheit. Auch das würde ich sagen, eine Not, die zum Himmel schreit. Und dann möchte ich mal weitermachen. Nicht alle Schreie auf dieser Welt sind laut. Manche sind sogar leise. Manchmal so leise, dass man sie fast unhörbar sind. Aber sie sind nicht weniger real. Sie kommen vielleicht aus Klassenzimmern, aus Büros, Wohnzimmern, wenn gelogen wird, gemobbt, manipuliert, wenn Macht missbraucht wird oder Liebe entzogen wird. Auch das sind ja Formen des Unrechts. Vielleicht kennst du das und vielleicht sitzt du heute hier in dieser schönen Kirche und spürst tief in dir, auch in meinem Leben, gibt es so einen Schrei. So ein Schrei nach Unrecht, ein stummer Schrei, ein verzweifelten Ruf nach Gerechtigkeit. Und es tut weh. Und man fragt sich vielleicht dann, warum Gott, warum ich? Und vor allem noch Leute, die dem christlichen Glauben nicht so wohlgesonnen gegenüberstehen, die sind da zum Teil sehr kritisch. Die können dann auch sagen, wie kann das ein liebender Gott zulassen? Wie kann man das mit Gott in Verbindung bringen? Ich kann nicht an einen liebenden Gott glauben, haben mir schon Leute gesagt, wenn ich all das Unrecht in der Welt sehe. Es geht in meinem Kopf nicht einfach irgendwie zusammen. Und das ist relativ schwierig, da eine Antwort drauf zu geben. Und Menschen wollen nicht nur irgendwelche platten Antworten. Ich will versuchen, auch ein bisschen darauf einzugehen, wenn ich dann auch auf den Text komme. Aber solche Fragen sind schwer. Und ich glaube, wir alle kennen Menschen, die Unrecht erfahren haben oder erleiden. Und wie gesagt, vielleicht auch in dir und in deinem Herzen gibt es diesen Schrei, das war nicht recht, wie mein Papa mich behandelt hat oder wie meine Mama mich behandelt hat oder mein Bruder oder Schwester. Vielleicht gibt es auch in der Gemeinde, dass es Unrecht war, wie jemand behandelt worden ist. Auch in der Mission gibt es viele Rufe und Schreie. Und ich möchte heute mal 3 Rufe von diesem Text weitergeben. Ein Trostruf, ein Hoffnungsruf und einen Aufruf. Und es wird jetzt ein bisschen ermutigender, keine Sorge. Der Trostruf, Gott hört unser Schreien und leidet mit. Gott hört unser Schreien und er leidet mit. Ich will nochmal hier die Verse 23, 24 zitieren. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Das ist der große Trost in diesem Vers und in diesem Abschnitt. Für uns vielleicht gar nicht so besonders, aber Gott hört das Schreien seiner Leute. Er hört's. Gott hört gut, Gott hört super gut, Gott hört auch ohne Hörgeräte. Und das ist die Erfahrung vieler Glaubenden, die auch vor uns schon gelebt haben, dass Gott die Schreie seiner Kinder hört. Derer, die Unrecht erleiden, der Notleidenden, der Verzweifelten, der Witwen, der Waisen, der Geflüchteten und eben nochmal auch deine und auch meine. Auch davon, wenn ich den Eindruck habe, ich fühle nichts davon, trotzdem Gott hört. Und eine Antwort finden wir hier auch in diesem Text, weil Gott an den Bund denkt, den er mit seinen Menschen geschlossen hat. Gott bleibt sich treu, Gott bleibt seinen Worten treu, Gott bleibt seiner Verheißung treu, seiner Liebe treu. Und Gott verschließt seine Ohren nicht. Und er schaut auch nicht weg, im Gegenteil. Und er flieht auch nicht vor dem Unrecht. Und ihm geht es auch nicht so wie uns manchmal, wenn wir das Unrecht in dieser Welt sehen. So geht es auch mir manchmal, wenn ich Nachrichten schaue. Da steht man so ohnmächtig daneben und kommt so fast schon in eine Schockstarre. Was will man da machen? Boah, da kann man auch nichts dagegen setzen. Das, ne? Aber so ist Gott nicht. Nein, Gott nimmt sich zu Herzen, was Menschen zerbricht. Im nächsten Kapitel lesen wir, Kapitel 3, 7, über Gott. Er sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Das ist falsch. So. Ich habe ihre Leiden erkannt, sagt er. Und ich mag die drei Verben hier. Gott hört, Gott sieht und Gott erkennt. Das ist das Wesen unseres Gottes, unseres lebendigen Gottes. Es gibt einen japanischen Theologen, Katsuo Kitamori, der schreibt über die Theologie des Schmerzes Gottes. Und er beschreibt Gott als einen, der leidet, und zwar der mitleidet. Und dieser Schmerz wird am deutlichsten am Kreuz von Golgatha, denn Gott leidet selbst, und zwar in Jesus Christus, seinem eigenen Sohn. Denn Jesus hängt dort als das unschuldigste Opfer der Menschheitsgeschichte. Und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist auch ein Unrechtsschrei, den Jesus loslässt. Und dieser Schrei ergallt seinem Vater. Und Jesus, er ist den tiefsten Weg gegangen, ins Tal der Tränen, in die Abgründe des menschlichen Unrechts. Da hinein ist er gegangen, bis in den Tod und in die Gottesferne. Er musste den Schmerz aushalten, damit er eben die Ursache allen Unrechts bekämpfen und überwinden kann, besiegen kann, die Trennung von Gott. Das ist das Resultat, wenn der Mensch gottlos von, also entfremdet von Gott lebt, sozusagen gottlos, dann ist das Unrecht das Resultat, was aus unserer Natur auch entspringt. Wer sich von der Quelle der Liebe entfernt oder dem Gott, der gerecht ist und der die Gerechtigkeit liebt, der wird die Ungerechtigkeit ernten. Jesus, er hat an seinem eigenen Leib erfahren, was es heißt, ungerecht behandelt zu werden, bespuckt zu werden. Aber, und aufgepasst, und das ist ja das Gute, das Unrecht hat nie das letzte Wort. Auch bei Jesus nicht. Auf den Leidensschrei folgt der Siegesschrei. Es ist vollbracht, sagt Jesus. Schreit auf. Und der Himmel hat ja geantwortet mit einem leeren Grab und mit der Auferstehung. Damit wir leben können, versöhnt werden können mit Gott, damit wir Vergebung empfangen. Und jetzt kommt's, aufgepasst, liebe Schwestern und Brüder. Jesus musste das aushalten, damit wir auf dieser Erde nie mehr alleine schreien müssen. Und das ist der große Trost, das Trostwort. In meinem Schmerz, in meinen Tränen, in all dem Unrecht darf ich einen an der Seite wissen, der all diesen Schmerz und diese Unrecht auch durchleben hat und er schreit mit mir. Er ist nicht ferne, sondern er ist da. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Hörbereitschaft, mit seinem Mittragen. Und ich finde es so tröstlich zu wissen, im Psalm 56 steht mal, dass Gott sogar jede einzelne unserer Tränen zählt. Was ist das für ein schönes Bild? Jede Träne ist gezählt bei Gott. Und am Ende, wenn wir dann in die Offenbarung schauen, werden nicht nur die Tränen gezählt, sondern sie werden abgewischt. Das ist Trost. Auf das geht es zu. Das ist eine Einladung. Deswegen dürfen auch wir in dem Schmerz, in dem Unrecht, das wir erleben, ihm so zu begegnen, dass wir aus dem Schrei ein Gebet machen. Und du wirst gehört. Das ist der Trostruf. Ich möchte einen zweiten Gedanken sagen, und zwar der Hoffnungsruf. Gott kümmert sich um uns und sorgt für Gerechtigkeit. Im Bibeltext heißt es, und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Klingt ein bisschen, nahm sich ihrer an. In anderen Übersetzungen heißt es, Gott gab sich ihnen zu erkennen. Mir gefällt die Elberfelder. Gott kümmerte sich um sein Volk. Gott kümmert sich. Diese Geschichte wird auch im Neuen Testament von Stephanus in seiner Predigt, in der Apostelgeschichte mal wiedergegeben. Und er beschreibt die Situation mit den folgenden Worten. Schon lange habe ich gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird und habe das Stöhnen der Unterdrückten gehört. Nun bin ich herabgekommen, um sie zu befreien. Was ist das für ein Hoffnungssatz? Gott kommt herab. Gott ist nicht einer, der auf Distanz geht oder abwartet, sondern er wird aktiv. Er lässt sein Volk nicht im Elend sitzen. Er schafft Recht denen, die Unrecht leiden. Gott befreit. Und das hier ist nochmal in diesem Vers, wie das Stephanus beschreibt, er kommt und befreit sein Volk. Er befreit es aus der Sklaverei. Und er beruft dann Mose und er setzt Zeichen und Wunder und er stellt sich dem Unrecht entgegen. Doch die Geschichte mit dem Volk Israel ist mehr als nur eine Rettungsaktion oder ein historisches Ereignis. Es zeigt immer auch das Herz Gottes, weil Gott will die Befreiung. Gott hat einen ganz starken Willen zur Freiheit. Seine Leidenschaft gilt eben der Gerechtigkeit. Ich zitiere hier: Gott überlässt das letzte Wort nicht dem Unrecht, nicht den Systemen, die wir auf dieser Welt haben, nicht den Regimen, nicht den Menschen, die Leid verursachen. Gott will aufbrechen, was fesselt. Das ist Gottes Anliegen. Aufbrechen, was fesselt, äußerlich wie innerlich. Er will Ketten sprengen, er will Angst lösen, Lügen entlarven, Verletzungen heilen. Er will uns befreien von allem, was uns knechtet und kaputt macht, Schuld und Sünde. Und Gott liebt Gerechtigkeit. Wir glauben an einen gerechten Gott. Und er schenkt sie eben durch Jesus Christus. Und deswegen will ich es nochmal sagen, dass Jesus mitleidet, auch mit dem Unrecht der Welt am Kreuz. Als der Gerechte stirbt er für die Ungerechten. Und das ist die frohe Botschaft, die wir weltweit weitergeben, heute auch an dem Gedanken des Missionsfestes. Er ist unsere Gerechtigkeit und er will uns Gerechtigkeit schenken. Was ist das für eine Botschaft? Dass ich eines Tages vor Gott stehen darf und kann, nicht weil ich alles richtig mache, sondern weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Nicht weil ich perfekt bin und alles gut und richtig mache, sondern weil er der ist, der vergibt, er der ist, der befreit und der heilt. Ja, Gott kümmert sich um Jesus, um mich. Und er sieht das Unrecht, die Verletzungen, mein Scheitern. Und er sorgt letztlich für Gerechtigkeit. Aber was ist mit dem Unrecht, das bleibt, mit Krieg, mit Missbrauch, mit Leid, das jetzt so einfach nicht endet? Das ist ein bisschen plump zu sagen, na, Gott kümmert sich um dich, gell, wenn du das größte Unrecht in dieser Welt erlebst. Kümmert sich Gott wirklich? Ist die Antwort nicht einfach ein bisschen plump und einfach? Nein, Gott kümmert sich nicht immer sofort, das muss man schon sagen. Nicht jede Träne wird gleich abgewischt. Und nicht jeder Täter, der sich irgendwie vergreift an irgendjemanden, wird sofort entlarvt. Das ist so. Das müssen wir aushalten. Aber das heißt nicht, dass Gott gleichgültig ist. Sein Hören bedeutet, er ist treu, er geht mit. Und jetzt kommt, und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, er wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. Das ist die Hoffnung, die wir auch haben. Wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wie, aber wir wissen, dass er handelt. Irgendwann wird Gott sichtbar auf dieser Erde auch für Gerechtigkeit sorgen. Und dass seine Gedanken größer sind als unser Verstehen, das müssen wir immer wieder auch akzeptieren. Und deswegen ist es manchmal auch so, wenn wir beten, dass wir den Eindruck haben, Mensch, Gott, antwortest du eigentlich auf meine Gebete? Und wir müssen Gott immer wieder auch eingestehen, dass er vielleicht folgende Antworten gibt. Er sagt vielleicht sofort, ja, ich löse das Problem für dich, ich sorge für Recht. Das kann passieren. Vielleicht sagt er aber auch später. Die Antwort auf Gottes oder auf mein und dein Gebet ist vielleicht später. Oder er sagt vielleicht bereits erledigt. Oder lass dich überraschen. Oder er gibt dir vielleicht auch ein liebevolles Nein. Das kann zu Gottes Antworten gehören. Aber auch das Nein von Gott ist immer von der Liebe getragen. Immer. Auch das Schweigen kann Teil eines größeren Weges sein. Schauen wir noch mal kurz auf Jesus. Als er im Garten Gethsemane ist, sitzt, Blut und Wasser schwitzt und zu seinem Vater bittet, Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ich weiß, ich muss sterben, aber ich will es eigentlich nicht, menschlich gesprochen. Wie ist die Antwort seines Vaters? Nein, diese Bitte werde ich dir nicht erfüllen. Jesus musste mit dem Nein seines Vaters zurechtkommen, weil der Vater wusste, wenn Jesus das durchzieht, ich sage salopp, daran hängt unser aller Heil, da hängt unsere Hoffnung. Wenn Jesus das nicht gemacht hätte, dann wären wir heute nicht hier und hätten keinen Grund, ihn zu feiern und anzubeten und zu wissen, dass unsere Schuld vergeben ist. Unser Leben ist durchzogen von dieser Spannung immer wieder von Wunsch und Wirklichkeit. Gott kümmert sich, er handelt auf seine Weise und zu seiner Zeit. Und seine Gerechtigkeit wird sichtbar werden. Und das ist biblische Hoffnung. Ich möchte noch mal was zitieren. Gott wird nicht nur Tränen abwischen, er wird auch eines Tages alles ins rechte Licht rücken. Alles, was im Dunkeln geschah, wird offenbar. Unrecht wird gerichtet mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Gott kümmert sich jetzt schon mitten im Leid und am Ende, wenn er alles neu macht. Das ist Hoffnung. Das ist der Hoffnungsruf auch in diesem Text, den wir für heute mitnehmen können, auch für die neue Woche, für das, was ganz konkret auch vor euch liegt. Aber es gibt auch noch einen Aufruf und das ist der dritte und letzte Gedanke. Höre und handle. Ich erinnere mich noch gut an eine Szene in Papua-Neuguinea. Da ist eine Mama, eine neugenesische Mama und ihr Kind. Ihr Kind, es wird lautstark angeschimpft. Und dann gibt es den Spruch auf Tokpitsch in der Sprache, dort sagt, Iaoblo bilasim feso, Iaoblo harim. Heißt so viel wie, sind deine Ohren, die du hast, nur dazu da, dein Gesicht zu dekorieren, oder sind deine Ohren dazu da, um zu hören? Mag ja manchmal auch heute noch so sein, die Eltern schmunzeln. Manch Ehefrau mag das vielleicht auch manchmal dem Mann sagen müssen, Mensch, hörst du auch, oder? Oder andersrum. Kann ja mal so vorkommen, ne? Also sind unsere Ohren nur Schmuck oder sind unsere Ohren dazu da, um zu hören? Und das mit dem Hören ist ja so eine Sache. Man sagt das so gern, man hört das, was man gern hören will. Ne? Oder man verhört sich, überhört was und hört auch manchmal bewusst weg. Aber das will ich jetzt gar nicht hören, ne? Und dann gibt es das Zuhören, Hinhören und auch nicht wegsehen. Und jetzt möchte ich den Blick auf Mose richten in unserem Predigttext. Weil das ist einer, der hört hin, der schaut hin und der geht nicht einfach am Unrecht dieser Welt vorbei. Also so Sätze wie hätte, könnte, sollte, würde, ich müsste, sind Fremdwörter für Mose. Weil Mose macht, Punkt. Wo sehen wir das ganz konkret? Er ist nicht nur ein Mahner gegen Unrecht, sondern er stellt sich ihm entgegen. Und es spiegelt das Herzen eines erbarmenden Gottes wider. Und es wird im Text dreimal deutlich. Mose sieht, wie ein Ägypter einen seiner Brüder schlägt. Und da greift er ein. Aber er kann es nicht ertragen, dass einer seiner Landsleute hier geschlagen wird. Was natürlich Mose macht, ist auch nicht recht, dass er den anderen dann abmurkst und umbringt. Das wird biblisch jetzt nicht kommentiert, darf man aber auch nicht gutheißen. Aber wir sehen, Mose greift ein. Er sieht, das ist Unrecht. Nein, er greift ein. Dann, am nächsten Tag, mischt er sich ein. Zwei Hebräer streiten. Und da heißt dann auch, Mose hört auf den Hilferuf, also von dem, der Unrecht erlitten hat. Und er stellt den Angreifer zur Rede. Und dann kommt es auf, ne, willst du mich auch umbringen und so weiter und so fort. Und dann das dritte ist, in Midian am Brunnen, was macht er da? Er hilft Frauen, die unterdrückt werden von anderen Männern. Also ein Mose-Typ ist jemand, der nicht nur irgendwie zuschaut und guckt und vielleicht einen Arbeitskreis bildet und sagt, lass uns erst mal drüber beten, lass uns erst mal drüber gucken, was wir tun können, sondern der greift ein, der handelt, der sieht Unrecht und sagt, jetzt ist es dran, was zu tun. Jetzt müssen wir handeln, da gibt es gar nichts lang zu überlegen. Dieses Unrecht schreit. Und ich bin fest davon überzeugt, Gott ist auf der Suche auch heute noch unter uns nach Mose-Typen und Mosinentypen. Weiß nicht die weibliche Form, ne? Also Menschen, die nicht wegsehen, die nicht schweigen, wenn Unrecht schreit und die nicht überhören, was andere verschweigen. Dazu sind wir auch da, auch als Christen in dieser Welt. Menschen, die sich einsetzen für das, was Gott will. In Jeremia 22,3 heißt, sagt Gott zu den Propheten oder durch den Propheten, so spricht der Herr, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden. Also manchmal ist die Bibel ja so ganz glasklar, gell? Den Ausländern, den Weisen, Witwe tut keine Gewalt an und nutzt sie nicht aus. Dietrich Bonhoeffer hat mal zitiert oder mal gesagt, ich zitiere, tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Denn Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Leib, sondern die Erfahrungen am Leib der Brüder, ich ergänze, der Schwestern zur Tat und zum Mitleiden. Das ist knackig, ne? Also nicht zugucken und abwarten. Der Aufruf lautet, bin ich bereit, auch gegen Unrecht aufzustehen. Mich einzumischen, statt bequem zu schweigen. Natürlich wissen wir alle können die Welt nicht retten. Na, das kann nur Jesus, hat auch Jesus getan. Und wir leben in einer gebrochenen Welt. Und ich sage es nochmal, die Not, sie schreit zum Himmel. Und ich vermute mal, sie wird mehr, sie wird intensiver, sie wird lauter, die Schreie. Ja, und manchmal fühlen wir uns ohnmächtig. Das ist so. Und oft schützen wir uns, indem wir auf Abstand gehen. Aber ich glaube, es ist schade oder tragisch, wenn wir uns an das Unrecht gewöhnen. Denn dann leben wir irgendwo auch am Herz Gottes vorbei, der das nicht ertragen kann, wenn Unrecht geschieht. Und nochmal, der auch am Ende der Tage für Recht sorgen wird. Aber wir können heute schon anfangen mit einem Ohr, das hinhört, mit einem Herzen, das sieht, auch mit einem Wort des Mitgefühls, mit einer Hand, die eingreift. Und vielleicht die Frage zum kurzen Innehalten, was bedeutet das ganz konkret für deinen und meinen Alltag? Wo gibt es da Unrecht? Wer ist der Nächste, der Unrecht leidet und auf meinem Weg liegt? Ein Mensch, der nach Gerechtigkeit schreit. Und man muss vielleicht auch so viel dazu sagen, nicht jede Not ist meine Not oder deine Not. Man muss sich auch abgrenzen können, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, wir wissen alle die Momente, wo es heißt, jetzt bin ich gefragt. Der Nächste, den hat der Herr mir vor die Tür gelegt, jetzt bin ich der Nächste für diese Person. Und da mögst der Herr uns schenken, dass wir eingreifen und handeln mit Mitgefühl, mit Leidenschaft. Und das machen wir nicht, weil wir irgendwie sollten und müssten und irgendwie einen Appell abbekommen haben, sondern weil es das Wesen Gottes ist, sein Herz. Als Jesus-Leute und aber auch als Liebenzeller Mission wollen wir hören und handeln, eingreifen. Und ich möchte zurückkommen auf ein paar Beispiele und ein paar aktuelle Informationen natürlich noch geben, auch wie das ganz konkret aussehen kann. Ich habe anfangs gesagt, in Ecuador, dieses große Not durch häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt. Seit ein paar Jahren haben wir dort ein Casa Agape-Haus aufgebaut. Das ist ein Frauenschutzhaus. Und es sind so die ersten Frauen mittlerweile in diesem Haus angekommen. Und das ist extrem schwierig und einfach, nicht so einfach, denn da kommen dann auch gleich die Männer hinten dran oder die ganzen Familien. Und auf den Bildern beispielsweise ist unser Missionars-Ehepaar, Ehepaar Ruf. Die fangen jetzt an, sich auch entsprechenden Rechtsbeistand zu suchen. Sie haben Psychologen und auch entsprechende Juristen an der Seite, damit sie dieses Projekt auch entsprechend rechtssicher aufbauen können. Tabea, die Frau, sieht man, sie fängt an, Frauen auch zu schulen. Und bisher ist es so, dass immer wieder Frauen kommen und für eine gewisse Zeit dort auch leben können. Und ich bitte euch sehr, für diese Arbeit zu beten, die wirklich auch extrem schwierig und herausfordernd ist, aber die ein Zeichen setzen soll gegen das Unrecht, das viele Frauen dort erleiden. Oder wenn wir an Bangladesch denken, an dieses Land, wo es so viel Kinderarbeit auch gibt. Als Liebenzeller Mission betreiben wir da in Khulna Kinderdörfer. Im Moment leben 65 Kinder dort. Das sind Waisen, Halbwaisen und eben Kinder aus ärmlichen Verhältnissen. Dort erhalten sie Schutz, Bildung, Betreuung. Sie können spielen, sie dürfen lernen. Und sie hören, und das ist das Schöne, sie hören von Jesus. Sie hören von Jesus, von einem Gott, der eben, der sie sieht und der sie liebt. Und das sind so Bausteine, wie wir auch als Mission versuchen, gegen Kinderarbeit, gegen Ausbeutung und gegen das Unrecht in der Welt vorzugehen und sich zu investieren. Und ganz konkretes Anliegen, leider ist es so und es scheint so, dass wir zu wenig Leute auch für Bangladesch haben. Wir haben nur noch 2 Missionare dort und wir haben jetzt festgestellt, wenn sich jetzt da in den nächsten Jahren, wenn langsam kein Nachwuchs kommt, müssen wir überlegen, wie wir mit diesem Land weitergehen, denn auch die Visa- und Arbeitssituation ist wirklich sehr, sehr erschwert. Betet doch bitte mit, dass Mosetypen oder Mosinen sich rufen lassen und sagen, hey, sie machen mit. Sie klinken sich ein, die nehmen die Not dieser Welt auf ihr Herz und lassen sich dort auch hinsenden in diese Arbeit. Auch das ist ein Anliegen, was uns immer wieder beschäftigt. Wir hatten vorletzte Woche, das ist ein Bild von 17 neuen Kandidatinnen und Kandidaten, die also hier weltweit im Einsatz sind. Das freut uns, das ist eine schöne Zahl Leute, die sich einsetzen. Und das sind auch neue Einsatzländer dabei. Griechenland und Nordmazedonien ist jetzt eher stärker Europa, weil wir auch in Europa sehen, es gibt unheimlich viele geflüchtete Menschen, die dort ankommen. Und es gibt auch in Nordmazedonien eine unter den Albanern, die dort leben, die zählt als die größte, unerreichste Gruppe in ganz Europa. Und dort versuchen wir jetzt auch, junge Leute hinzusenden. Und ich freue mich auch, dass der Grace jetzt da ist, weil Grace, you may come forward, please. Er ist mit dem Martin auch, der ja auch bekannt ist hier und immer wieder im Einsatz. Und auch da ist es jetzt unser Anliegen, dass wir am Überlegen sind, wie können wir vielleicht Christen aus Uganda, die auch sagen, Mensch, wir möchten der Not in dieser Welt, dem geistlichen Auftrag uns beteiligen an Gottes Mission. Vielleicht könnten wir auch Leute hier in Deutschland stationieren aus Uganda. Und ich bitte mal hier Grace, dass du uns dein Zeugnis erzählst und auch mit der Arbeit, in der du involviert bist.
Okay, once again, my name is Grace. I come from Uganda. I serve with a mission agency called Global Link Africa.
Also, stell mich noch mal kurz vor. Ich bin der Grace, komme aus Uganda und ich arbeite und diene mit einer Organisation, die Global Link Africa heißt.
Uganda is in many ways like Germany.
Uganda ist in vielerlei Weise wie Deutschland.
The world is chaotic and many parts of the world are crying.
Also unsere Welt ist sehr, sehr chaotisch und viele Teile dieser Welt sind am Weinen und am Schreien.
Cries of war, cries of refugees.
Schreie von Kriegen, Schreien von Geflüchteten.
The five leading refugee host countries, Germany is number 4 and Uganda is number 5.
Also zu den Ländern, die am meisten Geflüchteten haben oder beherbergen, zählt eben Deutschland, steht da auf dem 4. Platz und Uganda ist am 5.
Germany has 2.7 million refugees, Uganda has 1.8 million refugees.
Also Deutschland hat 2,7 Millionen Geflüchtete und Uganda hat 1,8.
As an agency, as Christians in Uganda, we have learned to receive people crying and as a church to see how to serve them, to respond to the cry.
In Uganda haben wir entsprechend Land, um eben die Geflüchteten aufzunehmen und auch Kirchen, die sich um sie kümmern.
As a church, we are living in a new world.
Als Kirche leben wir in einer neuen Welt sozusagen.
It's a world where our neighbor is from everywhere in the world.
Also in einer Welt oder auch in einem Land, wo unsere Nachbarn von überall herkommen.
And so, as a church, as the global church, we have to learn to respond to this call in a new way.
Und als eine Kirche, vor allem als eine globale Kirche, müssen wir es mehr und mehr lernen, unsere Berufung anzunehmen und sie zu verstehen.
As the Macedonian cry came to Paul in Acts chapter 16,
als der Ruf von dem Nordmazedonier in der Apostelgeschichte 16 sozusagen zum Paulus kam,
come to Macedonia and help us.
Komm rüber und hilf uns.
Pakistan is calling, Somalia is calling, many parts of the world are calling.
Und es gibt viele Länder auf dieser Erde, die rufen, Pakistan und was war es noch? Somalia.
Somalia, yes. Sudan is calling.
Und auch Sudan.
How shall we respond?
Wie reagieren wir darauf?
In Uganda, Global Link Africa is rising indigenous missionaries to respond to this call.
Und in Uganda, wir als Organisation von Global Link Africa, wir versuchen auf diesen Ruf zu reagieren, um eben Menschen dafür zu gewinnen.
Liebenzell is rising people from Germany to respond to this call.
Say it again, please.
Liebenzell is rising German missionaries to respond to the same call.
Ah ja, okay, und Liebenzell als Mission, wir versuchen natürlich auch Menschen zu rufen und zu mobilisieren, um diesem Ruf auf diesen Ruf zu reagieren.
We are at a stage where we now need to work together to respond to this call.
Und wir haben mittlerweile realisiert, dass es wichtig ist, dass wir als beide Organisationen zusammenarbeiten müssen, um auf diesen Ruf zu reagieren.
And we are working closely with Liebenzell in Uganda.
Und wir arbeiten sehr eng zusammen mit Liebenzell in Uganda.
In rising missionaries to say yes to this call.
Und wir möchten gerne Missionare rekrutieren, die zu dieser Berufung ein Ja haben.
And we are also praying for Germany and for Europe because we know that Europe is also crying.
Und wir beten eben auch für Europa, weil wir auch hören und wahrnehmen, dass Europa schreit.
And we believe that we have a responsibility to respond to the European call.
Und auch wir spüren, dass wir auf alle Fälle eine Verantwortung haben zu diesem Ruf aus Europa.
And soon send missionaries across to Europe as a reverse mission.
Und wir möchten gerne eben als Ausdruck des Reverse Missions, also der wiederkehrenden Mission, auch Leute nach Deutschland schicken.
We pray for you.
Wir beten für euch.
The church in Europe. The church in
also,
Europe.
Genau, wir beten für die Kirche in Europa.
We believe you pray for us as the church in Africa.
Wir glauben auch, dass ihr für uns betet als Kirche in Afrika.
Because we are one, we are brothers.
Because
we
are sind co-heirs eins
in the heavenly kingdom.
Also, wir sind eins und wir sind Miterben sozusagen in einem Himmelreich.
And this is our Father's business.
Und das ist unseres Vaters Geschäft sozusagen.
And jointly we respond to it.
Und gemeinsam reagieren wir darauf und nehmen die Verantwortung wahr.
I'm so excited to be here this morning to look at your faces.
Ich bin unheimlich froh, heute hier zu sein und freue mich, eure Gesichter zu sehen.
And to hear that we are in the same movement in the same mission.
Und dass wir eine gemeinsame Mission haben, in der gleichen Bewegung sind.
The Lord bless you.
Der Herr segne euch. Thank you. Ich mach Schluss. Also ich schließe noch mal kurz ab. Bärbel, du darfst gleich kommen. Keine Sorge. Betet bitte mit, auch das ist uns ein Anliegen, wie wir auch als Mission diese Veränderung in der großen weltweiten Kirche wahrnehmen. Eine gewachsene, starke ugandische Kirche, die das auf dem Schirm hat, Menschen zu senden. Und wie kann das gelingen? Da sind viele Herausforderungen mit dran, aber wir sind offen dafür. Abschließend, wie gesagt, heute gab es drei Rufe. Ein Hoffnungsruf, ein Trostruf und ein Aufruf. Und denkt nochmal dran, ne, wir haben Ohren, ne, nicht nur zum Schmuck, sondern Ohren zum Hören. Welcher Ruf ist heute dein Ruf? Welcher ist heute dein Ruf? Amen.
Vielen Dank. Ich möchte beten. Danke, lieber Herr, dass du uns in eine weltweite Gemeinde gestellt hast und wir miteinander dein Reich bauen dürfen. Wir beten für Dave und seine Familie, auf dem so viel Verantwortung liegt und der ein hohes Arbeitspensum hat. Schenk ihm auch immer wieder Erholung an Leib, Seele und Geist. Gib ihm Kraft, Hoffnung, Zuversicht und Weisheit für alle Aufgaben und Entscheidungen. Segne ihn, Annette und Elia, als Familie. Segne auch Grace und seine Familie in seinen Aufgaben in Uganda und setze ihn zum Segen in der Arbeit dort. Schenk uns den Wunsch ins Herz, in unserem Alltag, bei unseren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Nachbarn von dir weiterzusagen und gib uns eine gute Art und richtige Worte dafür. Und alles, was uns sonst bewegt und auf dem Herzen brennt, das möchten wir in das Gebet legen, das du selbst uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so